HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es bleiben einfach zu viele zu Hause. Es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen.
Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat doch Zeit.
Das ist in der Krise richtig. Nur wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können.
Ich bin ein faules Schwein und ich werde es immer sein. Arbeit liegt mir fern, doch faulenzen mag ich gern.
Aber dieses Menschenbild, dass die Leute alle faul sind und dann nicht arbeiten würden und nur noch in der Hängematte liegen, es gibt genug Beweise dafür, dass das einfach nicht so ist.
Wenn man mir vorhin, dass ich im Transparenzregister mehr Treffen aufgeführt habe als die Kollegen, so mag dieses sein. Niemand soll sagen, dass ich faul bin.
Man muss auch Faulenzen kennen, nicht bloß rennen. Auch das deutsche Farniente kann man lernen.
Wir leben schon in einer Gesellschaft, wo Leistung und Werthaftigkeit ganz eng verknüpft sind, weil wir eben überzeugt sind, dass wir nur dann etwas wert sind, wenn wir die ganze Zeit arbeiten.
Ich würde sagen, mein Endgegner ist meine eigene Faulheit.
Dass ich mir manchmal einfach denke, oh, jetzt in der Hängematte liegen und nichts machen, das wäre eigentlich noch schöner.
Heute gibt keine Arbeit mehr und deshalb stimme ich ein.
Wir müssen lernen, faul zu sein.
Als ich geboren wurde, hat mir ein Engel über die Glatze gestreichelt und mir zugeflüstert, Glück kann man nur haben, wenn man faul genug ist.
Wir müssen lernen, faul zu sein.
Es stimmt also, wie ein Damoklesschwert schwebt sie über dem Arbeitsmarkt, glaubt man Friedrich Merz, die Faulheit. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz konstatiert, dass sich im Moment viele Menschen daran gewöhnten, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Die Entscheidung, die Regelungen für das Kurzarbeitergeld zu verlängern, sende die falschen Signale. Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten, hält der österreichische Dichter und Schriftsteller Ernst Jandl dagegen. Sind die, die in dieser Krise ihren Job verloren haben oder die, die mit Kurzarbeitergeld eine Familie ernähren müssen, wirklich faul? Abgesehen davon empfinden viele eine gewisse Entschleunigung, zum Beispiel durch den Wegfall des Arbeitsweges im momentanen Homeoffice-Boom oder durch ein gepflegtes Mittagsschläfchen, nicht als produktivitätseinschränkend. Wie viel wiederum Friedrich Merz selbst im Moment noch arbeiten muss, nachdem er seinen Aufsichtsratsposten beim Vermögensverwalter BlackRock niedergelegt hat und solange es keine Parteiversammlungen gibt, über die er tingeln kann, sei dahingestellt. Langsam macht er sich jedenfalls warm für den Kandidatenlauf. Nach Ernst Jandl kann Merz eigentlich nicht vom Faulsein befallen sein, solange er Interviews gibt, denn ein Faulsein, solange Mund geht auf und zu, solange Luft geht aus und ein, ist überhaupt nicht. Da fragt man sich, gilt das eigentlich auch, wenn nur heiße Luft aus und eingeht? Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten. Herr Merz und sein Irrtum haben wir heute angelehnt an Ernst Jandl getitelt und wollen es natürlich nicht nur bei den kurzen Zitaten aus dem Gedicht belassen. Hier Ernst Jandl mit der ganzen Definition vom Faulsein.
Ein Faulsein ist nicht lesen kein Buch, ist nicht lesen keine Zeitung, ist überhaupt nicht kein Lesen. Ein Faulsein ist nicht lernen kein Lesen und Schreiben, ist nicht lernen kein Rechnen, ist überhaupt nicht kein Lernen. Ein Faulsein ist nicht rühren keinen Finger, ist nicht tun keinen Handgriff, ist überhaupt nicht kein Arbeiten. Ein Faulsein, solang Mund geht auf und zu, solang Luft geht aus und ein, ist überhaupt nicht.
Das ist die Wahrheit über das Faulsein aus der Sicht von Ernst Jandl. Menschenfleiß heißt sein Gedicht. Und im Gegensatz zu ihm sieht Friedrich Merz, der Kandidat für den CDU-Vorsitz, der auch gerne Kanzler werden möchte, im Kein Arbeiten sehr wohl eine Gefahr von Faulheit, wie Lea Schebaum an seinen Äußerungen nachvollzieht.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir müssen zurück an die Arbeit.
Das sagte Friedrich Merz kürzlich im Gespräch mit der Bild. Die Reaktionen folgten prompt. Ein Leben ohne Arbeit, auf viele wirkt das nur zynisch.
Zum Beispiel auf die, die neben Homeoffice auch noch Homeschooling meistern mussten. Oder die, die seit Monaten kaum noch Geld verdienen. Oder die, die ihre Arbeit durch Corona ganz verloren haben. Die Social-Media-Gemeinde fand für Merz Äußerungen unter dem Hashtag Leben ohne Arbeit auch direkt klare Worte. Merz habe jeden Bezug zur Realität verloren, sei weltfremd und abgehoben. Merz Kritik galt aber nach eigener Aussage nicht den faulen Deutschen, sondern der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes durch die Bundesregierung. Er sei unsicher, ob das die richtige Lösung sei und ob die Bundesregierung auch so gehandelt hätte, würde im Herbst 2021 nicht die nächste Bundestagswahl anstehen. Arbeitsminister Hubertus Heil kritisierte Merz' Aussage scharf und sagte, dieser Mann hat entweder ökonomisch keine Ahnung oder ist sozial zynisch oder beides. Eine Spitze ausgerechnet gegen Merz' Wirtschaftskompetenz. Heil verteidigte außerdem die beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergelds.
Wir können um jeden Arbeitsplatz kämpfen und das tun wir mit der Kurzarbeit. Insofern habe ich wenig Verständnis für Theoretiker, die sich länger nicht mehr mit der betrieblichen Wirklichkeit auseinandergesetzt haben und schon gar kein Verständnis für Politiker, die den Menschen in Kurzarbeit unterstellen, dass sie sozusagen der Arbeit entwöhnt werden und faul werden.
Faul werden? Darum ging es schon mal im Jahr 2001 und Friedrich Merz war auch damals schon mittendrin in der Diskussion. Allerdings klang seine Aussage da etwas anders als heute. Merz war Unionsfraktionsvorsitzender, Gerhard Schröder noch Bundeskanzler. Der forderte damals, Arbeitslose in Deutschland müssten mit Konsequenzen rechnen, wenn sie eine zumutbare Beschäftigung ablehnten. Es gäbe für sie kein Recht auf Faulheit. Merz widersprach dieser Aussage mit dem Satz, natürlich gibt es ein Recht auf Faulheit, aber nur so lange, wie man damit nicht der Allgemeinheit zur Last falle. Merz selbst hat übrigens erst im Frühjahr dieses Jahres seinen Posten im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters BlackRock aufgegeben, um sich mehr der Politik zu widmen. Faul scheint er aber nicht zu sein, so arbeitet er unter anderem als Anwalt in einer Großkanzlei und sitzt immer noch in zwei Aufsichtsräten.
Lea Schebaum über Friedrich Merz und die Faulheit. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Als was äußert sich Merz denn hier eigentlich? Als ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender, als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Vermögensverwalters BlackRock oder auf dem Sprung zum Kanzler?
Natürlich Letzteres zuallererst, denn er will, das ist ja klar von ihm ausgesprochen werden, Parteivorsitzender der CDU zunächst einmal werden, um anschließend ganz klar Kanzlerkandidat der Union zu werden. Aber Sie haben es so schön angesprochen, Merz ist natürlich darüber hinaus viel mehr. Er ist Chef von BlackRock, übrigens ehemals Chef, der Deutschlandchef des größten Vermögensverwalters. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, weltweit größten Vermögensverwalters, also eines Unternehmens, was im Wesentlichen auch Vermögen hat arbeiten lassen. Das heißt also jemand, der nicht unbedingt für Menschen gearbeitet hat, was ich ihm gar nicht in Abrede stellen will, aber die auch vor allem Vermögen für sich haben arbeiten lassen. Und natürlich, das muss man zuallererst sagen, Friedrich Merz bleibt immer Friedrich Merz. Und dieses Phänomen der Unsensibilität in Äußerungen, das wir in den letzten Tagen ja mehrfach erlebt haben, denken wir beispielsweise daran, was er mit Homosexualität verbunden hat, nämlich zunächst einmal sofort und sehr schnell Pädophilie. Das kennzeichnet ihn. Und dieses Phänomen, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, zu sagen, zurück an die Arbeit, den Vorwurf zu formulieren, es herrscht Faulheit im Lande, derweil wir es mit gewaltigen Arbeitsplatzverlusten zu tun haben. Die ganze Zulieferindustrie, die Automobilindustrie, wir könnten auch an das Dienstleistungsgewerbe in der Gastwirtschaft denken, das bringt die ganze Ferne von Friedrich Merz zum Ausdruck, die ja übrigens als letztes sei daran erinnert, auch so wunderbar in seinem Kampf gegen Annegret Kramp-Karrenbauer zum Ausdruck kam, als auf die Frage, welcher Schicht und welchem Vermögen er welcher Vermögensschicht er angehört, er erklärte, ich bin Mittelstand und danach bekennen musste, ich verdiene 1 Million im Jahr. Das ist der unsensible Friedrich Merz, den er immer mit sich mitschleppt, aber er will Kanzler werden und insofern ist das natürlich eine zutiefst politische Aussage.
Er flankierte das Ganze ja damit, dass er erzählte, dass er in einem Hotelbesuch sich nicht von ausreichend Personal betreut fühlte. Welches Signal soll denn eigentlich von dieser Äußerung ausgehen und an wen richtet sich das?
Ja, das ist genau die spannende Frage. Und er hat das in dem gleichen Zusammenhang auch sehr deutlich gemacht. Es war ja ein großes Interview, was er mit der Bild-Zeitung führte, die jetzt ja sehr präsent ist, Bild.de, also ein großes Interview. Und dort sagte er vor allem Folgendes. Er hat ein großes Anliegen. Er will vor allem die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen, die von der CDU zur AfD, also nach rechts gedriftet sind. Also überhaupt die Abgänge von der CDU. Und das ist natürlich der Kern der Botschaft. Er sucht diejenigen, die sehr starke Ressentiments haben, die schon lange der CDU, CSU den Vorwurf machen, sie sei zu links geworden. worden. Das ist der ganze Vorgang. Und die Tatsache ist natürlich hochspannend, weil natürlich damit er auf eine gewisse CDU-Wählerschaft zielt, auch durchaus die wertkonservativen in Anführungszeichen, aber vor allem auch die Wirtschaftsliberalen in der CDU-CSU, aber meinem Eindruck nach völlig verkennt, dass in der Gesellschaft für derartige Sprüche, für derartige Ressentiments in der Mitte nur noch ein sehr kleiner Platz bleibt. Also er letztlich damit ungemein vielen Menschen, übrigens auch in manch anderem Kontext, ich habe es mit dem Bereich der Homosexualität genannt, vielen, die liberaler sind, vor den Kopf stößt und damit eigentlich die Wählerschaft der CDU-CSU enorm verringert.
Aber es ist ja nichts Neues, was Friedrich Merz da macht. Der Vorwurf von Politikern, bestimmte Bevölkerungs- oder Berufsgruppen seien faul, fällt gerne mal, vor allen Dingen, wenn es gerade um den Sozialstaat geht oder um Reformen. Helmut Kohl hat im Oktober 93 in einer Regierungserklärung gesagt, wir können die Zukunft nicht dadurch sichern, dass wir unser Land als einen kollektiven Freizeitpark organisieren. Oder Wolfgang Schäuble, Oktober 94, da ging es auch um den Umbau des Sozialsystems, mehr Eigenverantwortung des Einzelnen, weniger soziale Hängematte. Auch da, und das machen nicht nur Unionspolitiker, da gibt es noch andere Beispiele, wieder die Frage, an wen richten die sich damit?
Naja, sie haben sich, das dürfen wir nicht vergessen, vor allem in den 90er Jahren immer, das war die große Zeit der Standortdebatten, an denjenigen gerichtet, der des Glaubens war, in Deutschland ist der Schlendrian eingezogen. Das hat dann natürlich auch im Weiteren direkte Folgen gehabt mit der Einführung der Agenda 2010. Wir erinnern uns auch an die große Ruckrede von Roman Herzog, die letztlich Ähnliches im Schilde führte. Der Sozialstaat muss abgebaut werden. Das war eine Debatte, zu der sich übrigens damals Kohl ja nie wirklich traute. Er hat es nicht gemacht. Schröder war dann derjenige, der es durchführte. Aber heute sind wir in völlig anderen Zeiten. Wir haben Jahr für Jahr den Befund, dass erstens Arbeitsplätze in hohem Maße wegfallen. Wir haben den Befund, dass gerade jetzt erleben wir es wieder, die Hartz-Bezüge sukzessive gehoben werden müssen, weil sie letztlich nicht einmal das soziale Minimum zum Teil erfüllen, bei eins Alleinstehenden beispielsweise. Das heißt, wir haben echte soziale Probleme und diese nicht zur Kenntnis zu nehmen, das kennzeichnet den Typus Friedrich Merz. Das ist etwas, was durchgängig ist. Ich finde, man erinnert sich bei Merz immer sehr schnell an so viele Anekdoten, die lustigste, die auch lustig in Anführungszeichen, die dadurch passt. Er hat vor wenigen Jahren einmal sein Laptop oder sein Handy verloren. Und das fand zufälligerweise ein Obdachloser. Und dieser Obdachlose schickte es zurück zum Sozialarbeiter. Gab es. Friedrich Merz bekam es wieder in die Hand. Und was machte er? Als Dank, ohne jeden Gruß, schickte er diesem Obdachlosen sein Buch. Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion, Kurzbestimmung für eine Zukunft. Dazu noch die Widmung, vielen Dank an den ehrlichen Finder. Das ist ein Stück weit Friedrich Merz, diese Unsensibilität. Und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler und vielleicht ja auch noch die Abgeordneten und Abgeordneten der CDU werden merken, es passt nicht mehr so recht in diese Zeit, die ausgesprochen hart geworden ist und bei der sich viele, die jetzt um ihre Arbeit kämpfen und Sorge haben, sie zu verlieren, vielleicht noch manchmal erinnern, dieser Mann trifft den Ton schon lange nicht mehr.
Aber der Vorwurf der Faulheit ist ja nicht nur bei der Union verortet. Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident Niedersachsens, bezeichnete die Lehrer als faule Säcke. Ja. Oder der FDP-Politiker Guido Westerwelle sprach 2010 davon, dass, wenn dem Volk anstrengungsloser Wohlstand versprochen würde, man zu spät römischer Dekadenz eingeladen würde und Perspektive gewechselt, wird ja auch immer mal gerne den Politikern Faulheit vorgeworfen, wenn sie zum Beispiel wie 2012 in einem leeren Abgeordneten-Saal mit 27 Abgeordneten ein Meldegesetz durchwinken, weil die anderen 593 das EM-Halbfinale Deutschland-Italien schauen. Wenn Sie jetzt heute das politische Berlin beobachten, faule Politiker, gibt es die noch?
Nein, in keinster Weise. Deswegen war dieser Vorwurf auch immer falsch und lustigerweise hat auch gerade die AfD sehr gekonnt damit Politik gemacht. Sie hat sich ja als einzige Fraktion immer ziemlich in bewusster Fraktionsstärke ins Parlament gesetzt, um den Eindruck zu erwecken, die anderen sind faule Säcke. Das Gegenteil ist der Fall. Wir alle müssen wissen, dass der Bundestag ist ein Arbeitsparlament. In Ausschüssen, in Arbeitsgruppen sind die Abgeordneten permanent unterwegs. Das heißt, und obendrein haben sie ihren Wahlkreis zu bedienen. Das ist ein Thema, was jenseits der Tatsache steht, aber es wirft auch ein Schlaglicht auf Friedrich Merz. Wüsste Friedrich Merz ein Stück weit noch viel mehr, was die Politik ausmacht, mit welchen Problemen sie es zu tun hat. Übrigens auch mit der Frage, wer beschäftigt eigentlich Menschen in einer Gesellschaft, der zum Teil die Arbeit ausgeht? Das erleben wir gegenwärtig aus. Auch dann müsste er, der ja schon lange kein Politiker mehr ist, der schon lange mit herablassender Haltung übrigens auch durchaus die anderen Politiker zum Teil auch überzieht, mit der Attacke nicht hinreichend auf Ajour und auf der Höhe zu sein. Das ist das typische Phänomen derer, die die sich dann letztlich von der Außenlinie betätigen, dann müsste er sich bewusst machen, dass in diesem Lande sehr viele sehr hart arbeiten und dass er von dem Luxusstandort eines Mannes, der sicherlich genug gearbeitet hat, aber auch genug auf der hohen Kante hat, mit einer gewissen, dem oft verhunzten Begriff, doch der Demut auf diejenigen gucken sollte, die in diesem Lande sehr hart arbeiten. Und dann dürfte ihm eine solche Äußerung, weder was die Politik anbelangt, aber auch all die anderen, über die Lippen kommen.
Faulheit in der politischen Debatte. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Besten Dank. Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten. Herr Merz und sein Irrtum. Der Tag in H2 Kultur.
Häufig hört man welche Klagen. Müßiggang ist der Beginn aller Laster. Ich muss sagen, dass ich auch der Meinung bin. Doch je mehr ich es erwäge, desto klarer wird die Sicht. Müßiggänger sind bloß träge, aber faul. Das sind sie nicht. Denn in echter Faulheit findet sich von Trägheit keine Spur. Echte Faulheit, die verbindet sich mit wirklicher Kultur. Sowas lässt sich nicht entfernen. Wer es versucht, liegt völlig schief. Aber Faulheit muss man lernen. Dann erst ist sie produktiv. Faulheit ist ein Atemholen. Dann geht alles wieder glatt. Der hält sich dem Glück empfohlen, der den längsten Atem hat.
Friedrich Morgenroth, Faulheit ist ein Atemholen, HR2, der Tag. Das Faulsein gehört zu unserem Leben dazu wie der Schlaf. Nachzuvollziehen ist das auch in der Tierwelt. Kein Tier ist nur aktiv. Kein Vogel, kein Haustier, kein Raubtier. Auch die Tiere brauchen die unterschiedlichen Tempi im Alltag. Es ist nur eine Frage der Dosis. Bei einem Tier scheint die Faulheit einen besonderen Stellenwert einzunehmen, bei dem Faultier. Fragen Sie sich mal ehrlich, kann mit solchen Wesen eine erfolgreiche Nation bevölkert sein?
Faultiere erscheinen als sehr niedrigstehende, stumpfe und träge, einen wahrhaft kläglichen Eindruck auf den Menschen machende Geschöpfe, gleichsam nur als ein launenhaftes Spiel der Natur oder als Zerrbild der vollkommenen Gestalten, welche sie erschuf. Die vorderen Gliedmaßen sind bedeutend länger als die hinteren, die Füße mehr oder weniger missgebildet, aber mit gewaltigen Sichelkrallen bewehrt. Der Hals ist verhältnismäßig lang und trägt einen runden, kurzen, affenähnlichen Kopf mit kleinem Munde, welcher von mehr oder minder harten, wenig beweglichen Lippen umschlossen ist, und kleinen Augen und Ohrmuscheln, welche vollständig im Pelze verborgen sind. Der Schwanz ist ein kaum sichtbarer Stummel. Die Haare sind im Alter lang und grob wie dürres Heu und haben den Strich umgekehrt, wie bei anderen Tieren, von der Unterseite nach dem Rücken zu. Im Unterkiefer stehen meist 4 Zähne oder eigentlich bloß Anfänge von Zähnen. Sie bestehen aus Knochenmasse, welche zwar von einer dünnen Schmelzschicht umschlossen, äußerlich aber noch von Zement umgeben ist, sind also ihrem Wesen und ihrer Färbung nach eher Hornstifte als wirkliche Zähne. Nicht minder eigentümlich ist der Bau mancher Weichteile. Das Gehirn ist klein und zeigt nur wenige Windungen, deutet also auf geringe geistige Fähigkeiten dieser Stiefkinder der Natur. Höchstens zu einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt, führen die trägen Geschöpfe ein langweiliges Stillleben und wandern langsam von Zweig zu Zweig. Eine nicht in Abrede zu stellende Trägheit bekundet sich auch beim Erwerbe und bei der Aufnahme ihrer Nahrung. Sie sind genügsam, anspruchslos und befähigt, tagelang, wie einige behaupten, sogar wochenlang zu hungern und zu dursten, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Solange ihnen ein Baum Nahrung gewährt, verlassen sie denselben nicht. Erst wenn die Weide knapp wird, denken sie daran, eine Wanderung anzutreten. So unempfindlich das Tier gegen Hunger und Durst zu sein scheint, so empfindlich zeigt es sich gegen die Nässe und die damit verbundene Kühle. Bei dem schwächsten Regen sucht es sich so eilig wie möglich unter die dichteste Bedachung der Blätter zu flüchten und macht dann sogar verzweifelte Anstrengungen, seinen Namen zu widerlegen. In der Regenzeit hängt es oft tagelang traurig und kläglich an ein und derselben Stelle, sicherlich im höchsten Grade durch das herabstürzende Wasser belästigt. In der Regel verschlafen die Faultiere den ganzen Tag, es sei denn, dass trübes Wetter sie an der Tageszeit irre werden lässt. Bei regelmäßigem Verlaufe der Dinge ermuntern sie sich in den letzten Nachmittagsstunden, kriechen, wenn sie im Heu lagen, mühselig auf dem Boden fort, ihre Beine nicht als Gehfüße, sondern nur als Greifwerkzeuge benutzend, bis sie mit einem Fuße eine Kletterstange erreichen und an dieser sich in die Höhe schwingen können. So ungeschickte Werkzeuge ihre Klauen und Füße zu sein scheinen, so vortrefflich erfüllen sie ihren Zweck. Die Fertigkeit eines Faultiers, sich in jeder beliebigen Stellung an einem Aste oder selbst einer glatten Stange anzuklammern, setzt in Erstaunen. Man kann eine solche Stange waagerecht oder senkrecht im Kreise herumdrehen, ohne dass dies das Faultier im geringsten behelligt, ohne dass es auch nur um eines Zentimeters Weite seinen Anhalt ändert. Jeder Ast, welcher stark genug ist, um es zu tragen, gibt ihm Gelegenheit, die wundersame Beweglichkeit seiner Gliedmaßen wie seines ganzen übrigen Körpers zu zeigen. In dieser Fertigkeit scheint ein Faultier das andere überbieten zu wollen.
Das Faultier, ein Auszug aus die schönsten Tiergeschichten aus Brehms Tierleben, ausgewählt von Roger Willemsen. Das Faultier hängt vor allem rum, ist reichlich träge und mäßig schlau. Kein Wunder, dass Friedrich Merz vor zu viel Faulheit im Lande graust. Professor Manfred Niekisch, Biologe und ehemaliger Leiter des Frankfurter Zoos, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Ist denn das Faultier wirklich faul oder trügt der Schein?
Der Schein trügt, und zwar gewaltig. Denn das Faultier ist eigentlich ein Musterbeispiel an, ja, heute würde man sagen, Ressourceneffizienz. Das Faultier lebt von Blätternahrung, die wenig Energie liefert. Und dann ist es ganz vernünftig, sich langsam zu bewegen, denn man hat ja nicht viel Energie zur Verfügung. Und dann kommt noch etwas dazu. Das Faultier ist eine wunderbare Strategin, wenn es darum geht, an Nahrung zu kommen, und zwar an die Nahrung bestimmter Bäume, der Zekropien, wo sonst niemand hinkommt, kein Affe und nichts, denn in diesen Zekropien leben sehr aggressive Ameisen. Die würden jeden Affen sofort angreifen, aber das Faultier bewegt sich so langsam, dass die Ameisen in ihren Verstecken bleiben und den Baum nicht schützen.
Also schlau, wer faul ist. Wie ist es denn bei anderen Tieren, zum Beispiel Löwen, anderen Raubtieren?
Ja, da ist es genauso, kann man sagen, wie beim Faultier. Die Löwen versuchen auch, möglichst viel Energie zu sparen. Wir kennen sie als dynamische Jäger, wenn sie denn jagen. Aber ansonsten verschlafen sie den meisten Teil des Tages und sind also auch reichlich faul. Allerdings, wenn Gefahr droht, dann sind sie natürlich sofort hellwach. Und das gilt auch für das Faultier. Das kann auch durchaus schnell mal irgendwohin flüchten. Zum Beispiel, so wie wir das gerade gehört haben, wenn prasselnder Regen einsetzt und es Zeit wird, sich ein trockenes Plätzchen zu suchen.
Das heißt, ganz offensichtlich haben die Tiere auch eine andere Art des Schlafes, also dass sie dann in Gefahr auf jeden Fall wiederum zack ganz schnell reagieren können?
Ja, die dösen halt scheinbar zumindest vor sich hin, aber das kennen ja manche auch von ihren Haustieren. Also man weiß ja durchaus, dass eine gemütlich schlafende Katze oder ein schlafender Hund in der Ecke plötzlich hellwach ist, wenn sich irgendetwas tut. So ist es halt im Tierreich. Man schont seine Kräfte, man schont die Ressourcen für die Situationen, wo man dann wirklich Kraft und Aufmerksamkeit braucht.
Sieht ja auch immer schön aus. Man kann den Zoo oder auch den Haustieren gut zugucken, wenn sie ein Nickerchen machen an heißen Tagen oder eine Pause nach der Mahlzeit einlegen. Also diese Form von Faulheit gehört zur, ich sag mal, tierischen Persönlichkeit?
Das kann man durchaus so sagen. Und der Begriff Faulheit ist ja im Deutschen mit, wie übrigens auch in den meisten Sprachen, verbunden mit einer Wertung, wenn es um menschliche Mitgenossen angeht. Denn dann denkt man immer, die sind also Leute, die sich von anderen ernähren, die nicht genug beitragen zum gesellschaftlichen Leben und so weiter. Und diese Kriterien, die man im normalen Sprachgebrauch mit faul bei Menschen verbindet, die spielen im Tierreich überhaupt keine Rolle.
Dann gibt es ja noch den Winterschlaf. Also da sind sie dann mal gleich mehrere Monate faul, Schildkröten, Igel oder Eichhörnchen. Würden Sie das auch als Ressourceneffizienz bezeichnen oder was steckt da dahinter?
Ja, selbstverständlich, denn die Schildkröten, wenn es wirklich kalt wird oder viele andere Tiere bis hin zum Bären, wenn die im Winter keine Nahrung finden können, dann ist es doch das Beste, man verschläft den Winter und hat dann im Frühjahr wieder Kraft, um Nahrung zu suchen und sich vielleicht auch Partner zur Vermehrung zu suchen.
Also einfach Kräfte sparen.
Einfach Kräfte sparen und das ist sehr, sehr sinnvoll.
Aber in der Menschenwelt ist ja die Faulheit trotzdem verpönt. Heute nennen wir das dann Entspannung oder Wellness, dann klingt das schon irgendwie wieder akzeptabler. Die Tierwelt ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, Herr Nikisch, ja völlig frei von dieser Art der Moral. Oder gibt es auch innerhalb eines Rudels ein schlechtes Ansehen für einen Kollegen, der faul ist?
Wenn in einem Rudel ein Tier wirklich faul wäre, dann hätte das nicht lange eine wirkliche Überlebenschance, sondern dann wird es einfach von der Natur, von der Evolution wegselektiert. Also Faulheit im Tierreich, die dazu führt, dass man nicht mit der Gemeinschaft agiert, das kann sich kein Tier leisten, das sozial lebt.
Dann wird zu viel Faulheit doch gefährlich, nicht moralisch, aber evolutionär, sagt Professor Manfred Nikisch als Biologe, ehemaliger Zoodirektor in Frankfurt. Vielen Dank. Aber ein bisschen Faulheit gehört dazu. Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten, Herr Merz und sein Irrtum. Der Tag in HR2 Kultur.
Fleiß und Arbeit lob ich nicht. Fleiß und Arbeit lob ein Bauer. Ja, der Bauer selber spricht, Fleiß und Arbeit wird ihm sauer. Faul zu sein sei meine Pflicht. Diese Pflicht ermüdet nicht. Bruder, lass das Buch voll Staub. Willst du länger mit ihm wachen? Morgen bist du selber Staub. Lass uns faul in allen Sachen. Nur nicht faul zu Lieb und Wein. Nur nicht faul zur Faulheit sein.
So sah Lessing die Faulheit HR2 der Tag. Friedrich Merz kritisiert die Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelung und befürchtet, Menschen könnten sich an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen. Anlass für diese Sendung. Abgesehen davon, dass Bezieher von Kurzarbeitergeld zum Teil durchaus weiterarbeiten, steht auch eine andere Arbeitsorganisationsform in Faulheitsverdacht. Das Arbeiten von zu Hause aus, das Homeoffice. Schon vor Corona wurde es kritisch beäugt und immer wieder untersucht, wie produktiv wird gearbeitet? Wie verändert sich die Kreativität, das kollegiale Miteinander? Rowan Warschauer trägt die bisherigen Erkenntnisse zusammen.
Homeoffice, Telearbeit, Remote Work, also das Arbeiten von zu Hause oder eben nicht aus dem Büro. All das war vor Corona in vielen Betrieben eher noch die Ausnahme. Die Corona-Pandemie hat das aber grundlegend geändert. Sie wirkte wie ein Katalysator. Schätzungen gehen davon aus, dass zu Spitzenzeiten, also im April, Mai dieses Jahres, ungefähr die Hälfte der Beschäftigten bundesweit von zu Hause gearbeitet hat. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Wir gehen davon aus, dass weiterhin ein großer Teil der Beschäftigten im Homeoffice sich befindet, und zwar von den Beschäftigten, die überhaupt die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, wo die Tätigkeit das erlaubt. Dass sich aber zum Teil das Muster schon verändert, dass die Leute nicht mehr 5 Tage im Homeoffice sind, sondern nur möglicherweise 2, 3 oder 4 Tage. Dass sich sozusagen die Stundenanzahl im Homeoffice jetzt im Zeitablauf peu à peu verringert.
Aktuell sollen es noch rund 1/3 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, die im Homeoffice sind. Vor Corona gab es in vielen Chefetagen die Befürchtung, die Belegschaft würde zu Hause vor allem private Dinge erledigen. Stefan Schultheiß ist einer der Millionen Menschen, die derzeit von zu Hause arbeiten. Er berät Fertigungsstandorte seines Unternehmens darin, wie sie die Produktion optimieren können. Schultheiß geht davon aus, dass er im Homeoffice produktiver ist.
Tendenziell ja, also von der Gesamtzeit ist es sicherlich mehr. Von der Effektivität würde ich sagen auch, weil in einem Videocall umzuschalten von dem einen auf den nächsten, das dauert 30 Sekunden vielleicht. Inhaltlich umzuschalten, gut, das gehört dazu. Ist halt was anderes, als von einem Besprechungsraum in den nächsten zu laufen.
Systematisch hat sich das vor ein paar Jahren Nicholas Bloom von der Stanford University in Kalifornien zusammen mit einem chinesischen Unternehmen angeschaut. Eine Hälfte der Belegschaft des Online-Reisebüros wurde ins Homeoffice geschickt, die andere Hälfte blieb im Büro, sozusagen als Kontrollgruppe. Die Ergebnisse seien eindeutig, erläutert der Professor in einem YouTube-Video der Vortragsreihe TEDx. Es gab eine massive Produktivitätssteigerung von 13%. Das ist fast ein Arbeitstag in der Woche. Auch die Krankenkasse DAK hat sich in einer Studie mit Homeoffice beschäftigt. Ergebnis: Ein Viertel der Chefs befürchten zwar, dass die Beschäftigten sich zu Hause von Privatem ablenken lassen. Die Mitarbeiter selbst sehen das aber anders, wie DAK-Sprecher Sönke Krohn erklärt.
Tatsächlich ist es aber so, dass sich die meisten Beschäftigten zumindest in der Zeit des Lockdowns im Homeoffice genauso produktiv fühlen wie in der Firma. Fast jeder Vierte ist sich sicher, im Homeoffice sogar produktiver arbeiten zu können als am normalen Arbeitsplatz. fast die Hälfte aller Beschäftigten sagt, Arbeiten, die grundsätzlich Homeoffice-tauglich sind, kann ich genauso gut zu Hause im Wohnzimmer erledigen.
Hinzu kommt, für eine Krankenkasse nicht weniger wichtig, die Arbeitnehmer im Homeoffice fühlen sich der Studie zufolge weniger gestresst, was auch daran liegt, dass oft das Pendeln von und zur Arbeit wegfällt. Das helfe dabei, chronische psychische Erkrankungen zu vermeiden, heißt es. Ein Vorteil auch für den Arbeitgeber. Allerdings hat das Homeoffice auch negative Auswirkungen. Viele Menschen bewegen sich noch weniger. Der Gang zum Kühlschrank ist kurz und der Arbeitsplatz ergonomisch auch nicht immer optimal. Hinzu kommt, das ist vielen Gewerkschaften ein Dorn im Auge, die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ist noch schwieriger. Da wird eben gegebenenfalls auch spät am Abend noch einmal der Laptop aufgeklappt. Dennoch, viele Arbeitnehmer und auch Unternehmen wollen nach der Pandemie weiter verstärkt auf das Homeoffice setzen. Damit rechnet auch Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Wir werden vermutlich beobachten können, dass der Anteil derer, die im Homeoffice tätig sind, deutlich ansteigen wird, dass sich das aber vermutlich, was die Zeit, die man im Homeoffice verbringt, auf eine solche Arbeitsdauer hinbewegen wird, wie das vor Corona war, dass man sagt, ein Tag oder zwei Tage die Woche, davon gehen wir aus.
Die Politik will diese Entwicklung unterstützen. Aus Hessen kommt zum Beispiel der Vorschlag, dass das Homeoffice leichter steuerlich geltend gemacht werden kann. Denn immerhin, wer viel von zu Hause arbeitet, der treibt auch seine Heiz- und Stromkosten nach oben.
Roman Warschauer über das, was man über die Auswirkungen des Homeoffice weiß. Professor Stefan Sell, Arbeitsmarktforscher an der Hochschule Koblenz. Guten Tag.
Guten Tag.
Viele Unternehmen haben sich vor Corona, wie gehört, schwer getan mit Homeoffice-Regelungen. Keine Kontrolle über die Mitarbeitenden, der Output ist ungewiss. Ist dieser Blick durch Corona jetzt gerade gerückt?
Also ich glaube, wir müssen vorsichtig sein bei der Bewertung. Es hat sich zumindest natürlich stark dadurch verändert, dass in einem unglaublichen Ausmaß, aber als Notlösung, vor allem im Lockdown und jetzt danach, verstärkt Homeoffice eingesetzt wurde. Aber das war ja wirklich eine Übergangslösung für viele. Und insofern haben jetzt auch Unternehmen Erfahrungen sammeln können, die vorher da sehr viel geblockt haben oder sehr stark geblockt haben, ja.
Und die Euphorie, die da teilweise mit verbunden ist?
Ja, davor sollte man warnen. Es war eine Notlösung. Und jetzt zeigen die neueren Untersuchungen, neben den durchaus vorhandenen positiven Auswirkungen, was Wohlbefinden angeht, Einsparung von Pendelzeiten und so weiter, dass doch immer klarer wird, dass auf Dauer gesehen für viele Beschäftigte ein starker Umfang von Homeoffice nicht wirklich anstrebenswert ist. Man vermisst auch das Kollektiv im Betrieb, den kommunikativen Austausch und jetzt kommen die Schattenseiten dieses Arbeitsmodells doch stärker zum Tragen. Und deswegen glaube ich, dass sich das auch wieder zurückbilden wird.
Was meinen Sie mit Schattenseiten? Lehnen Sie sich da an die Befürchtungen von Friedrich Merz in Bezug aufs Kurzarbeitergeld? Und gibt es Anzeichen von mehr Faulheit durch die Arbeit im Homeoffice?
Nein, also ich glaube, da müssen wir etwas genauer hinschauen. Die Frage, wie die Leute da, die Arbeitnehmer damit umgehen, ist natürlich immer auch abhängig davon, was für ein Typus man ist. Es gibt Leute, die sind wirklich produktiver, aber auch das ist mit Vorsicht zu betrachten. Wir wissen zum Beispiel, dass die Arbeitszeit teilweise massiv ausgeweitet wird, wenn die Leute im Homeoffice sind. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privaten verschwimmen sehr stark und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute in bestimmten Berufen, Verwaltungsberufen und so weiter, die durchaus sich zurücknehmen, was die Arbeitsintensität angeht und das auch können, weil sie weniger kontrolliert werden, als wenn sie vor Ort im Betrieb sind. Also ich glaube, beide Typen gibt es. Man sollte das nicht nur als Entweder-Oder betrachten.
Das klingt ja fast so, Herr Sell, als wäre das durchaus vernünftig, was wir eben gehört haben, was viele auch so im Blick haben, dass man so eine teilweise Homeoffice-Lösung anstrebt, wo man dann ja vielleicht Best of Both Worlds hinkriegen könnte?
Ja, es gab vor 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, gab schon mal diese Diskussion über einen stärkeren Einsatz von Homeoffice. Damals hieß das Teleheimarbeit und das wurde aber verknüpft mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem für die Mütter, also instrumentalisiert wurde das Damals schon haben die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesagt, ihr Idealmodell ist ein, maximal zwei Tage zu Hause zu arbeiten und den Rest im Betrieb. Das ist wichtig, weil in den letzten Wochen haben viele Arbeitgeber zum Beispiel schon gerechnet, wie viel Büroflächen sie einsparen können, wenn die Leute zu Hause bleiben. Das wird aber bei diesem angestrebten Idealmodell nicht möglich sein. Ganz im Gegenteil, wenn den Unternehmen klar wird, dass das Ganze richtig teuer werden kann, wenn das auf Dauer gestellt wird, dann wird die Diskussion möglicherweise wieder runtergefahren werden, weil sie müssen dann auch tatsächlich überlegen, dass sie dort Geld in die Hand nehmen müssen für die Beschäftigten. Bisher haben die das als Übergangslösung selber gestemmt und gleichzeitig brauchen sie weiterhin ihre Büroflächen im normalen Unternehmen.
Da gibt es ja dann noch eine andere Seite in dem Arbeitsverhältnis, nicht nur den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber, sondern auch noch die Arbeitnehmervertretung. Wie sieht denn das in der Homeoffice-Ära aus?
Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben ja im vergangenen Jahr, lange vor Corona, schon eine Diskussion gehabt. Hubertus Heil hatte vorgeschlagen, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice einzuführen. Und in dem Zusammenhang haben die Gewerkschaften sich zu Wort gemeldet und gesagt, wir brauchen dann aber auch rechtliche Regelungen, zum Beispiel was eben die Arbeitsplätze angeht und die Betriebsräte. Die Betriebsräte, die haben natürlich ein richtiges Problem, weil sozusagen durch diese verstärkte Individualisierung der Arbeitnehmer im Homeoffice wird es ihnen noch schwerer fallen, die Leute zu erreichen, gar zu organisieren in der Gewerkschaft. Und gleichzeitig ist es aber so, dass zumindest das Arbeitsschutzgesetz und auch das Arbeitszeitgesetz, die gelten im Homeoffice, die gelten aber auch beim mobilen Arbeiten. Darauf sind ja viele Arbeitgeber jetzt ausgewichen, dass sie sagen, nee, das ist kein Homeoffice, da müssten sie sich nämlich beteiligen, sondern das ist mobiles Arbeiten. So, das heißt, die Aufgaben für die Betriebsräte werden eigentlich größer und es wird noch unmöglicher, diese Aufgaben eigentlich zu erfüllen. Das ist für die Gewerkschaften, glaube ich, mittel- und langfristig eine richtig große Herausforderung.
Und auch für die Arbeitgeber, die ja dann quasi an jedem Arbeitsplatz zu Hause auch sowas wie die Gefährdungen beurteilen müssten, also eigentlich von Arbeitszimmer zu Arbeitszimmer oder Küche zu Küche wandern müssten.
Das ja, oder nehmen Sie nur das Arbeitszeitgesetz, auch beim mobilen Arbeiten muss eigentlich eine Arbeitszeiterfassung stattfinden. Und da haben Sie dieses Problem, was in der Faulheitsdebatte in Anführungsstrichen ja im Grunde angesprochen ist, ja auch. Wie organisieren Sie jetzt die Arbeitszeiterfassung, wenn die Menschen zu Hause arbeiten? Also vertraut man dem? Was ist in den Fällen, wo man dem nicht vertrauen kann? Das sind alles Konflikte, die jetzt in der Folgezeit mit Sicherheit stärker werden, wenn das ist zu erwarten, für einen Teil der Arbeitnehmer die Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten, ausgeweitet werden.
Friedrich Merz befürchtet, wie gehört, ja, die Menschen gewöhnten sich an ein Leben ohne Arbeit. Da sind bis hierhin in der Sendung schon einige Fragezeichen dahinter gesetzt worden. Aber gewöhnen sich die Menschen vielleicht sehr wohl an andere Arbeitszeitmodelle?
Ja, das tun sie auf alle Fälle und da liegen Chancen drin, also Flexibilitätschancen, ganz klar, aber es liegen auch große Risiken da drin. Und ich will das an einem Beispiel nur kurz erzählen. In den Niederlanden gibt es seit 2015 schon einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Da haben die Arbeitgeber damals groß gegen protestiert. Jetzt ist das da Gesetz. Jetzt muss man aber wissen, das hat man nicht eingeführt, um den Arbeitnehmern ein schöneres Leben zu ermöglichen. Sondern das war Bestandteil einer Pflegereform. Man wollte den Menschen mehr Möglichkeiten geben, neben der Berufstätigkeit zu Hause sich um ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern. Und da steckt ein großes Risiko drin, dass sozusagen das sind ja auch Schutzmechanismen bei der Arbeitszeit, dass die geschliffen werden, um sozusagen die Betroffenen durch die Heimarbeit auch noch für andere Aufgaben zu benutzen. Und diese Risiken sollten wir nicht unterschätzen. Das zeigen ja auch die ersten Ergebnisse, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem zu Lasten der Frauen im Homeoffice angeht, die nicht sehr positiv stimmen.
Das klingt nicht nach Faulheit im Homeoffice. Professor Stefan Sell, Hochschule Koblenz, vielen Dank. Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten, Herr Merz und sein Irrtum. Der Tag in HR2 Kultur.
Seht euch vor, bevor ihr schuftet. Zieht euch keinen Splitter ein. Wer behauptet, dass Schweiß duftet, ist ganz objektiv ein Schwein. Zählt die Arbeit zu den Strafen. Wer nichts braucht, braucht nichts zu tun. Legt euch mit den Hühnern schlafen, wenn es geht, pro Mann ein Huhn. Manche geben keine Ruhe und sie schuften voller Wut. Doch ihr Tun ist nur Getue und es kleidet sie nicht gut. Lasst euch auf den Sofas treiben. Gut geträumt ist halb gelacht. Hände sind zum Händereiben. Sprecht schon morgens gute Nacht. Lasst die Wecker ruhig rasseln. Zeigt dem Krach das Hinterteil. Lasst die Moralisten quasseln. Bietet euch nicht täglich feil. Wozu macht ihr Karriere? Ist die Erde denn kein Stern? Tut, als ob stets Sonntag wäre, denn er ist der Tag des Herrn. Vieles tun heißt vieles leiden. Lebt so gut es geht von Luft. Arbeit lässt sich schlecht vermeiden, doch wer schuftet, ist ein Schuft.
Erich Kästner, seht euch vor, bevor ihr schuftet, HR2 der Tag. Die schuften bestimmt weniger. Der Bevölkerung in südlichen Ländern wird gerne Faulheit nachgesagt, denn traditionell wird vor allem in den heißen Zeiten mittags ausgiebig Siesta gehalten. Die Läden in den Städten schließen, auf den Feldern ist es zu heiß zum Arbeiten. Was gilt die Siesta in Spanien aber heute noch? Was ist dran am Mythos? Eine Frage, der Marc Dugge nachgegangen ist.
Um erstmal mit einem Vorurteil aufzuräumen. In Spanien ist die Siesta nicht die Regel, sie ist die Ausnahme. Natürlich gibt es Dörfer in Andalusien, in denen die Menschen mittags ihren Laden schließen, sich erstmal hinlegen und am Abend, wenn es kühler ist, das Geschäft wieder aufmachen. So wie vor 100 Jahren. Bei der großen Mehrheit der Spanier aber kommt die Siesta schon aus logistischen Gründen kaum in Frage. Viele wohnen außerhalb der Innenstadt. Um in der Mittagspause die Füße hochzulegen, müssten sie erstmal eine Dreiviertelstunde nach Hause und anschließend nach der Siesta wieder zurückfahren. Also Fehlanzeige. Tatsache ist, dass die Spanier mit die längsten Arbeitstage in der Europäischen Union haben. Was aber auch daran liegt, dass die Mittagspause in der Regel 2 Stunden lang ist. Daher kommen viele erst nach 20 Uhr abends aus dem Büro. Dann müssen noch das Abendessen zubereitet und die Kinder ins Bett gebracht werden. Allerdings fangen die Spanier in der Regel auch erst um 10 Uhr morgens an zu arbeiten. Vorher jemanden anzurufen ist zwecklos. Und jetzt, in Corona-Zeiten, da arbeiten auch in Spanien viele von zu Hause aus. Teletrabajando nennt sich das im Spanischen. Das geht oft mit flexibleren Arbeitszeiten einher. Erlebt die Siesta also vielleicht jetzt eine Renaissance? Studien dazu gibt's offenbar noch nicht. Also schreibe ich die Frage mal in die WhatsApp-Gruppe meiner spanischen Freunde. Die erste Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Amaya schreibt: Das Thema nervt mich etwas. Die Siesta macht man am Wochenende. Hilf uns mal, dieses Thema zu entmystifizieren. Ich sitze heute seit 8 Uhr morgens auf meinem Stuhl und werde ihn auch nicht vor 19.30 Uhr verlassen können. Das sind die gleichen Klischees wie die, dass ihr Deutschen nur Würste esst. Christina sagt, dass ihr Arbeitstag sogar noch länger dauert und sie kaum Zeit hat, was zu essen. Ich fühle mich jetzt schon fast schlecht, diese Frage überhaupt gestellt zu haben. Antonio gibt immerhin zu, dass er in Phase 1 der Ausgangssperre schon mal für ein paar Sekunden nach dem Essen die Augen geschlossen hat. Und José Luis, Finanzbeamter, schreibt, dass er schon um 15 Uhr mit der Arbeit fertig ist und gegen 16:30 immer eine Siesta macht. Daran habe auch Covid-19 nichts geändert. Aber er sei ja auch Beamter. Beim Thema Siesta gibt es in Spanien also viele Realitäten. Tatsache ist, dass nur wenige Menschen in den Genuss einer echten Siesta kommen und dass viele gern auf die lange Pause am Mittag verzichten würden, um vielmehr einen 9-to-5-Job wie oft in Deutschland zu haben, mit einer kurzen Mittagspause, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Sie jedenfalls pfeifen auf die Siesta.
Die Siesta, das Mittagspäuschen in Spanien, ein Auslaufmodell. Professor Hanna Ahlheim, Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Gießen und Autorin des Titels Der Traum vom Schlaf. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Frommann.
Zwischendurch mal richtig faul sein, kleines Mittagsschläfchen oder eine Siesta. Heißt das weniger Produktivität, weil man ja weniger Zeit arbeitet?
Das ist seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ein großer Streit. Also wir müssen ja gar nicht so weit weggehen. Auch das Mittagsschläfchen bei uns ist ja durchaus etwas, worüber man sprechen könnte und was in vielen Kreisen verpönt ist. ich würde sagen, es ist ganz, ganz schwer, wirklich Produktivität und Schlaf zu messen, oder das Verhältnis davon zu klären, was aber eindeutig ist, dass der Schlaf einen sehr, sehr schlechten Ruf hat, weil er angeblich unserer Produktivität im Wege steht. Und das schon seit dem 19. Jahrhundert. Also die ersten bürgerlichen Schlafratgeber so im späten 19. Jahrhundert, die sagen schon ganz klar, auf keinen Fall mittags schlafen, ordentlich um 10 Uhr abends ins Bett gehen und um 6 Uhr morgens aufstehen. Das ist das Zeichen für Fleiß. Für das Wichtigste, ja, den wichtigsten Wert, den wir mit uns, ja, den wir vor uns hertragen in dieser Zeit.
Hängt das so ein bisschen von der Kultur ab, wie der Schlaf angesehen ist in der Gesellschaft und auch in dem Leistungskontext?
Ja, das hängt von der Kultur ab, das kann man sehen. Also es gibt eben wirklich auch Gesellschaften, in denen anders geschlafen wird. Japan ist ein Beispiel dafür, da wird polyphasisch geschlafen, also in mehreren Bröckchen über den Tag verteilt. In Japan ist es übrigens auch ein Zeichen dafür, dass man gut gearbeitet hat, wenn man in der Öffentlichkeit schläft. Das zeigt, man hat ordentlich was geleistet, jetzt ist man eben müde. Das ist bei uns undenkbar.
Kann man ja mal im Büro ausprobieren.
Man könnte mal ausprobieren, was passiert. Genau, ich mache jetzt mal mein Schläfchen. Und man kann es aber eben auch in der Geschichte sehen, dass die Wertschätzung von Schlaf verschiebt und dass irgendwann diese Idee vom 8-Stunden-Schlaf entsteht. Diese Idee, dass wir eben am Stück 8 Stunden in der Nacht schlafen müssen. Es gibt Historiker beispielsweise aus Amerika, die sagen, naja, bevor die Industrialisierung kam, haben wir auch in Europa überall ganz anders geschlafen. Wir haben den ersten Schlaf gehabt, dann sind wir nachts nochmal wach geworden, haben die Nachbarn besucht, haben übers Träumen geredet, haben soziales Leben gehabt und hatten dann einen zweiten Schlaf. Mhm. Also diese Einteilung von Schlaf in unterschiedliche Phasen am Tag oder in der Nacht war üblich. Und diese Idee, dass man wirklich 8 Stunden durchschlafen muss, dass das ein Phänomen der Industrialisierung ist. Na, das passt so gut. 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Arbeit.
Das heißt, man hat den Schlaf, das Faulsein immer mit der Arbeit zusammengedacht, auch bei solchen Modellen wie Powernap oder so, also dass man einfach schnell wieder leistungsfähig ist, das stand irgendwie dahinter. Wenn man jetzt aber über das Faulsein und das Schläfchen nachdenkt, dann muss man ja dafür überhaupt erstmal die Zeit haben. In den letzten 200 Jahren wurde ja die Wochenarbeitszeit von 80 auf durchschnittlich 35 Stunden reduziert, das wurde hart erkämpft. Mhm. Sind denn die Menschen dann in dieser Zeit fauler geworden, weil da mehr Zeit für da war?
Mhm. Auch schwer zu sagen. Man muss natürlich definieren, was ist denn faul sein. Man sieht ja auch, dass wir beispielsweise wesentlich mehr Zeit für soziales Leben aufbringen, für Konsum, für Nachtleben beispielsweise. Wir investieren ja die freie Zeit nicht unbedingt nur ins Schlafen und ins Faulsein und auf dem Sofa rumliegen, sondern auch in ganz andere Dinge. Das führt unter anderem dazu, dass im ganzen 20. Jahrhundert man das Gefühl hat, dass die Zeit immer schneller wird und eigentlich immer knapper. Es gibt zwar weniger Arbeitszeit und gleichzeitig wächst immer dieses Gefühl, dass eigentlich zu wenig Zeit da ist im Alltag. Und das ist eben sehr, sehr interessant, wo man nochmal genau fragen muss, was meinen wir eigentlich mit oder was tun wir eigentlich, wenn wir nicht arbeiten?
Der Ökonom John Maynard Keynes hat ja 1930 die Vision geäußert, dass wir im Jahre 2030, das wäre ja dann bald, mit einer Wochenarbeitszeit von 15 Stunden zurechtkommen würden. 15-Stunden-Woche wegen der gestiegenen Produktivität. Ja. Das ist aber bisher nicht passiert. Könnten wir das noch erreichen bis 2030?
Da müssen Sie die Experten der künstlichen Intelligenz fragen. Aber was man natürlich sehen kann, ist, dass diese Utopie vom Nichtarbeiten oder die Utopie vom Faulsein eigentlich ja vielleicht viel zu wenig gelebt oder geträumt wird. Also diese Idee, dass wir wirklich auch mal faul sein können und auch das mal propagieren sollten, das ist was worüber man vielleicht viel mehr nachdenken sollte. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Soziologen, Kulturwissenschaftler, der sagt, der Schlaf, das ist die letzte Bastion, die wir noch haben gegen die Ausbeutung im Kapitalismus. Wir können nur frei sein, wenn wir schlafen und unproduktiv sein. Das ist eine Form von Emanzipation, die wir leben müssen im Alltag. Und ja, vielleicht ist das eine Idee, über die man viel öfter auch mal nachdenken muss. Und diese Idee, ich muss sogar schneller schlafen, ich muss richtig schlafen, um fit zu sein, so ein bisschen loslassen zu können.
Das heißt, faul sein als Form von Widerstand, auch ein interessantes Modell. Wenn jetzt Friedrich Merz es als Gefahr wahrnimmt, dass sich das Verhältnis zur Arbeit ändert, sehen andere das vielleicht als Chance? So ist ja die Diskussion um eine bessere Verteilung von Arbeit erneut entbrannt. Ja. Vier-Tage-Woche war auf einmal wieder da. Oder es gibt Stimmen wie der von dem gerade verstorbenen Anthropologen David Graeber, der von Bullshit-Jobs spricht, eine Art Aufenthaltsgenehmigung auf dem Arbeitsmarkt seien die nur und ansonsten sinnlos. Könnte es dann so vielleicht enden, dass wir uns zwar nicht wie von Merz befürchtet an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen, aber dass sich unser Blick auf Erwerbsarbeit nachhaltig ändern wird?
Ja, der sollte sich ändern, wenn wir die Arbeit zu uns nach Hause holen. Das haben wir ja eben schon gehört, Entgrenzung von Arbeitszeit. Wir haben plötzlich den Arbeitstisch neben dem Schlafzimmer stehen und können uns kaum noch wehren gegen die Arbeit, die eben auch noch zu uns nach Hause kommt. Und da muss man natürlich schon drüber nachdenken, welches Verhältnis wir zur Arbeit haben können, haben sollten. Dass es viele Leute gibt, die in Jobs arbeiten, die entfremdet arbeiten, deren Arbeit kaum noch was zu tun hat, auch mit ihrem Leben und ihrem Selbstverständnis. Natürlich muss man darüber nachdenken, wie man Arbeit anders gestalten kann und so gestalten kann, dass sie vielleicht auch ein lebenswerter Teil unseres Alltags ist und gleichzeitig einen Teil, den wir, wenn wir denn wollen, auch von uns weghalten können.
Faulheit, Arbeitswelt und Arbeitszeit. Professor Hanna Ahlheim, Historikerin an der Uni Gießen. Ganz herzlichen Dank. Ein Faulsein ist überhaupt nicht kein Arbeiten, Herr Merz und sein Irrtum. Das war der Tag für heute. Friedrich Merz fürchtet wegen der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, dass sich Menschen an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen könnten. Ob deswegen Faulheit droht, sich über unser Land zu ziehen und was das bedeuten würde, das wollten wir uns anschauen und stellen fest, eine Veränderung der Arbeitswelt könnte eine Folge der Corona-Zeit werden. Mehr Homeoffice könnte Raum greifen. Mit Faulheit hat das in den meisten Fällen wenig zu tun, wobei ein bisschen Faulsein unabhängig davon sogar förderlich für unsere Produktivität sein kann. Diese Sendung können Sie gerne in einer faulen Stunde nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Jeder macht mal eine Pause, jeder ruht sich einmal aus. Aber geht er dann nach Hause? Nein, er geht noch nicht nach Haus. Ist die Pause kaum vorüber, muss er frisch und munter sein. Dabei säße er viel lieber Arm in Arm beim Glas Wein. Und dann geht's weiter wie vorher, fällt's manchmal noch so schwer. Die Arbeit wird geschafft mit allerletzter Kraft.